Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Heute mit Katrin Kühn und mit gefälschtem Saatgut, wie ein unsichtbarer Stempel aus Seidenmikropartikeln helfen könnte. Und mit Akkus für Elektroautos, die ohne kritische Metalle und Schadstoffe auskommen sollen. Erst aber der Blick auf die Vogelgrippe, auf Niedersachsen und auf die toten Füchse, die da jetzt gefunden wurden. Eigentlich ist die Vogelgrippe, so heißt sie ja auch, eine Krankheit, die Vögel trifft. Aber immer wieder macht der aggressive H5N1-Stamm auch Säugetiere krank, tötet sie. Und die Gesundheitsbehörden müssen hier genau beobachten. Sind es weiter nur Fälle, wo etwa die Füchse infizierte tote Vögel gegessen haben? Oder passt sich das Virus an? Joachim Budde hat für uns geschaut, wie funktioniert diese Überwachung.
In 4 toten Füchsen haben niedersächsische Behörden das Vogelgrippevirus nachgewiesen, das aviäre Influenza-Virus, kurz AIV. Die Funde sind kein Zufall. Immer wieder bringen zum Beispiel Jäger Tiere, die ihnen verdächtig vorkommen, den Veterinärämtern der Landkreise. In Niedersachsen leiten diese sie dann an das zuständige Landeslabor weiter, sagt dessen Direktorin Christine Bächlein.
Die Untersuchung auf Influenza läuft erst seit einem Jahr und wir haben für uns beschlossen, erstmal unsortiert alle Beutegreifer, also Füchse, Waschbären etc., die bei uns eintreffen, auf AIV zu untersuchen. Und zwar Proben vom Gehirn, auf die haben wir uns fokussiert und sind eben jetzt zum ersten Mal fündig geworden.
Denn schon vor einem Jahr meldeten Fachleute aus den Niederlanden und Großbritannien, sie hätten den aggressiven Vogelgrippestamm vom Typ H5N1 in Füchsen gefunden. Die Bundesländer sind also sensibilisiert. In Schleswig-Holstein fand man einen infizierten Seehund. Auch in Mecklenburg-Vorpommern gab es bereits im vergangenen Jahr einen kranken Fuchs.
Man ist diesen Tieren, ich sag mal, auf die Spur gekommen wegen ihres abnormen Verhaltens. Das heißt Bewegungsstörungen, Kopfschiefhaltung, auch zum Teil aggressives Verhalten, was auf eine Infektion des Gehirns hindeutet. Und das Zweite ist, dass unsere Pathologen bei uns im Haus häufiger Gehirnentzündungen bei diesen Tieren schon gesehen haben, für die wir aber bisher keine schlüssige Diagnose gefunden haben. Also wir konnten zum Beispiel Tollwutvirus oder Staupevirus bisher immer ausschließen.
Der aktuelle Vogelgrippestamm grassiert inzwischen das ganze Jahr über in den Vögeln. Früher verschwanden die Erreger im Sommer stets wieder.
Das führt einerseits natürlich zu den verstärkten Ausbrüchen im Nutzgeflügel, aber auch dazu, dass Tiere, zu deren Jagdspektrum Wildvögel gehören, eben auch vermehrt einer Infektion ausgesetzt sind.
Fleischfresser wie Seehunde, Füchse, Otter oder Seelöwen nehmen große Mengen Virus auf, wenn sie einen verendeten Vogel fressen. Das Virus befällt das Gehirn der Säuger. Darum sei es besonders wichtig, Proben dieses Organs zu untersuchen, sagt Tim Harder vom Friedrich-Löffler-Institut für Tiergesundheit.
Das lässt man manchmal gerne aus, weil das halt eben arbeitsaufwendig ist, an diese Proben zu kommen und auch mit erhöhten Sicherheitsvorkehrungen verbunden sein kann. Aber wenn wir etwas über HPAI in diesen Tieren wissen wollen, wäre das Gehirn eine wichtige Probe.
Der Sprung auf die Fleischfresser bereitete den Fachleuten bislang wenig Sorgen. Damit sich das Virus in Säugetieren etablieren kann, muss es sein Erbgut an 10 bis 20 Stellen verändern. Bislang wurde lediglich eine solche Mutation gefunden. Kritischer sieht Tim Harder die Situation in Südamerika. In Peru sind in den letzten Tagen und Wochen Zehntausende Seelöwen verendet.
Da muss es auch zu Übertragungen zwischen den Tieren gekommen sein. Und das wäre auf jeden Fall eine neue Stufe des Risikos. Wir wissen nicht im Moment, welche adaptiven Mutationen dort selektiert werden und ob diese Mutationen dann auch mit einem erhöhten Infektionsrisiko für den Menschen verbunden wären. Das sind alles Untersuchungen, die noch ausstehen und die man dann zur Risikoabschätzung dann heranziehen müsste.
Christine Bächlein vom LAVES in Niedersachsen und ihr Team bauen die Überwachung von toten Beutegreifern jetzt aus.
Wir möchten jetzt gerne, das haben wir auch schon kommuniziert, dass wir die Landkreise, bei denen besonders viel Infektionen auftreten, vor allem im Wildvogelbereich, das sind dann so die küstennahen Landkreise, bitten, verstärkt tot aufgefundene und geschossene Tiere zu uns zu untersuchen zu bringen. Möglicherweise werden wir dann ein besseres Bild der Verbreitung der Infektion bekommen.
Die Vogelgrippe und die verstärkte Überwachung auch bei Säugetieren. Und das wäre dann sicher auch keine Überraschung, wenn mehr Untersuchungen auch mehr Funde bringen. Joachim Budde hat berichtet. Wer selbst gärtnert, etwas anbaut, dem ist sowas vielleicht schon mal untergekommen. Schlechtes Saatgut mit dann schlechter Ernte. Vielleicht war es ja eine Fälschung. Vor allem beim Online-Kauf kann einem das tatsächlich passieren. Und es gibt Saatgutfälschungen nicht nur im kleinen Stil. Was, wenn nicht der Hobbygärtner betroffen ist, sondern zum Beispiel Kleinbauern in Afrika, wo viele Menschen dringend auf die Ernte angewiesen sind. Forscher aus den USA haben jetzt etwas entwickelt, das hier helfen soll. Eine biologisch abbaubare Kodierung für Saatgut. Was, wie das funktioniert, das hat sich meine Kollegin Dagmar Röhrlich angeschaut, jetzt hier neben mir im Studio. Und vielleicht zuerst, wie groß ist dieses Problem überhaupt mit gefälschtem Saatgut?
So, wenn wir jetzt auf Afrika schauen, da scheint dieses Problem sehr groß zu sein. Die durchschnittlichen Ernteerträge bleiben oft weit hinter den Erwartungen zurück. Und zwar anscheinend wegen des gefälschten Saatguts. Die Weltbank, die schätzt, dass dort bis zur Hälfte des verkauften Saatguts gefälscht ist und dass dadurch dann die Erträge beim Mais bei weniger als einem Fünftel dessen liegen, was möglich ist, und bei Reis bei weniger als einem Drittel, denn diese gefälschten Saaten, die keimen oft schlechter oder sogar gar nicht.
Was ja schon gar nicht so wenig ist. Wie läuft das aktuell? Was wird da zurzeit schon gegen unternommen?
Also man hat es mal mit Wasserzeichen oder Strichcodes auf Verpackungen versucht. Das hat sich als unwirksam erwiesen, weil es einfach sehr leicht zu fälschen ist. Auch so Rückverfolgungsetiketten, die helfen nicht. Denn diese Kodierungssysteme beispielsweise, mit denen sie erzeugt werden, die sind sehr leicht hackbar. Und man hatte schon länger die Idee, dass man sogenannte PAFs einsetzt. Also das sind physikalisch nicht klonierbare Funktionen, wie es so schön heißt. Also eindeutige digitale Fingerabdrücke. Die sind ursprünglich entwickelt worden, um die Echtheit von Computerchips zu garantieren. Und sie bestehen deshalb oft aus Silizium oder anderen künstlichen Materialien. Die sind dann aber nicht biologisch abbaubar und manchmal sogar giftig und deshalb nicht für den Einsatz in der Landwirtschaft geeignet. Und deshalb hat jetzt ein Forscherteam vom Massachusetts Institute of Technology eine Art biologisch abbaubares Etikett entwickelt. Das wird direkt auf das Saatgut aufgebracht und enthält einen einzigartigen, zufällig erzeugten Code, der nicht kopiert werden kann, so die Forscher.
Und woraus besteht er, also dieses Etikett?
Ja, dieses Etikett, das besteht aus Mikropartikeln aus Seidenproteinen. Also wenn man so will, aus winzig kleinen Stückchen von Seidenfasern. Die sind unschädlich und werden von der US Food and Drug Administration als allgemein sicher eingestuft. Das bedeutet wiederum, dass man keine teuren Versuchsreihen fahren muss und der Einsatz braucht keine Genehmigung.
Und die nächste Frage dann ja, wie funktioniert das mit diesen Echtheitsstempeln aus Seide ist es ja dann?
Also es war die Herausforderung, diese Seidenpartikel dazu zu kriegen, diese PAFs eben zu bilden, diese nicht kopierbaren Fingerabdrücke. Und dazu haben die Forscher ein Verfahren entwickelt, mit dem winzige Mengen Lösung direkt auf das Saatkorn getropft wird. Diese Lösung, in der sind eben diese Seidenmikropartikel und gefärbtes Salz. Wenn die Flüssigkeit verdunstet, dann kristallisieren diese Seidenmikropartikel auf dem Saatkorn und es entstehen dann zufällige Strukturen. Dabei hilft das Salz beim Kristallisieren. Die werden dann gescannt, in eine sichere Cloud-Datenbank hochgeladen. Und wenn der Käufer dann beispielsweise einen Sack Reis kauft und nimmt eine Probe raus, liest den Code darauf ein, und zwar soll es einmal einfach mit der Handykamera gehen. Eine App verarbeitet die Informationen, lädt alles in die Cloud hoch. Dann wird das, was man abgelesen hat, mit den abgespeicherten Mustern verglichen. Und es wird gesagt, ja, ist echt oder nicht.
Und dann soll jedes Reiskorn so einen Stempel bekommen?
Also da verfolgt man das Golden Seed-Konzept, wie es so schön heißt. Also nur ein Teil der Körner wird markiert in einer Charge. Das Verfahren soll bewusst so entwickelt werden, dass es völlig problemlos in jedem bäuerlichen Kleinbetrieb eingesetzt werden kann. Und weil Afrika ein sehr großes Bevölkerungswachstum hat und deshalb auch viele Nahrungsmittel braucht, hofft man, dass die Nahrungsmittelindustrie das Problem erkennt und jetzt auch darauf anspringt.
Und dann vielleicht noch zwei wichtige Fragen. Wie weit ist das Ganze und würde das alles dadurch nicht noch teurer werden?
Also man muss noch einiges an Arbeit investieren. Beispielsweise das Ablesen mit den Smartphones muss noch besser werden. Und die Kosten sollen nicht so hoch sein, dass sie wirklich auffallen beim Erwerb eines Sacks Reis beispielsweise. Und vor allen Dingen arbeitet man daran, dass das Ganze so einfach wird, dass nicht nur große Saatgutproduzenten dieses Verfahren einsetzen können, sondern auch kleine lokale Firmen, sogar der Bauer selbst, der vielleicht etwas angebaut hat, was besonders gut an die Bedingungen durch den Klimawandel angepasst ist, dass der sein Saatgut dann markieren und verkaufen kann.
Dagmar Röhrlich über Saatgutfälschung und wie ein unsichtbarer Stempel aus Seidenmikropartikeln helfen könnte. Für die Energiewende, Da sind Batterien unverzichtbar. Ohne Batterien keine Energiewende, zum Beispiel in Elektroautos. Aber die aktuell üblichen Lithium-Ionen-Batterien sind alles andere als nachhaltig. Ein Fraunhofer-Team in Bremen entwickelt deshalb jetzt eine Festkörperbatterie, die ohne kritische Stoffe funktionieren soll, sondern mit Natrium, ein Metall, das praktisch überall verfügbar ist und das zum Beispiel in Meer- oder Steinsalz steckt. Andrea Hofrichter hat das Team in Bremen besucht.
Elektroautos können sehr unterschiedlich klingen, ihr Herzstück, der Antrieb also, ist aber fast immer gleich. Ein System aus Lithium-Ionen-Batterien, das hohe Reichweiten liefert und doch ein paar Nachteile hat.
Die Lithium-Ionen-Batterie ist ein super System, aber basiert halt auf relativ raren Elementen, nämlich auf Lithium und vor allem auch auf Kobalt. Kobalt ist vielleicht nicht komplett rar, aber von den Situationen, den Minen, wie es gewonnen wird, im Kongo, Kinderarbeit ist das Stichwort, ist sozialkritisch auf jeden Fall.
Das sagt Ingo Badenhagen vom Fraunhofer-Institut IFAM in Bremen. Er will mit seinem Team ein Batteriesystem entwickeln, das auf Natrium basiert. Dieses Metall steckt überall in der Erdkruste, kann etwa aus Erzen, Steinsalz oder Meersalz gewonnen werden. Und gegenüber Lithium hat es noch mehr Vorteile, denn Natrium-Elektroden können ohne das giftige Lösungsmittel NMP produziert werden und ohne Fluorchemikalien. Nur in Sachen Energiedichte hat Lithium die Natrium.
Das Lithium ist schön klein und leicht und Natrium ist ein bisschen größer, deswegen verlieren wir ein bisschen Energiedichte. Und um das so ein bisschen zu kompensieren, um auf die Energiedichten zu kommen, die wir auch im Zweifel für mobile Anwendungen benötigen, müssen wir halt schauen, dass wir jetzt nicht so eine klassische flüssigbasierte Zelle bauen, sondern wollen eine Festkörperbatterie bauen.
Die Bausteine der Natrium-Ionen-Festkörperbatterie sind eine graphitähnliche Kohlenstoffverbindung, ein Binder aus Methylcellulose, der ähnlich wie Tapetenkleister wirkt, eine natriumhaltige Keramik als Elektrode, ein Salz als Elektrolytersatz und elektrische Kontakte. Die Materialien werden aus wässrigen Pasten in Schichten übereinander gedruckt. Das Verfahren dafür heißt Siebdruck und das Ziel ist, möglichst dicke Elektroden zu produzieren. Das sagt Mario Kohl, der Druckexperte im Team. Er präsentiert eine gedruckte Natriumelektrode auf Alufolie, schwarz und etwa so groß wie eine Postkarte.
Das haben wir hier zum Beispiel in 4 Schichten aufgetragen. Das heißt, wir haben hier auch eine ordentliche Schichtdicke, wir haben ordentliche Kapazität draufgebracht. Nach dem Drucken, wenn das sozusagen rausgezogen wird, haben wir sozusagen auch so eine Art Überstruktur, so eine Art Makrostruktur.
Dadurch sei die Oberfläche größer und das Material trockne schneller, sagt Mario Kohl. Auch die leichte Aluminiumfolie als Trägermaterial sei ein Vorteil. Lithiumbatterien funktionierten nur mit Kupferfolien. Ein paar Herausforderungen gibt es aber noch. Eine gilt für alle Festkörperbatterien, denn beim Laden und Entladen wandern Metallionen in das Elektrodenmaterial hinein und wieder heraus.
Das Problem ist nämlich immer, dass die Batterie atmet, wenn man so möchte. Das heißt, diese Aktivmaterialien dehnen sich aus und ziehen sich zusammen. Das ist im Flüssigsystem kein Problem. Flüssigkeit fließt weg, fließt wieder hin, fließt weg, fließt wieder hin. Aber wenn vorher uns sehr viel Mühe gegeben haben, so eine Festgrenzfläche zu schaffen und dann dehnt sich das Teilchen aus, dann bricht es halt um sich herum das auf und dann fließt es wieder zusammen. Und dann ist die Frage, wie groß ist die Kontaktfläche noch?
Die Forschenden wollen deshalb den Druck, mit dem sie die Schichten am Ende verpressen, optimieren und das Atmen der Batterie zum Beispiel mit gummiartigen Materialien ausgleichen. Im Frühjahr soll ein erster Prototyp der umweltfreundlichen Natrium-Ionen-Festkörperbatterie präsentiert werden. Läuft alles nach Plan, wird sie 2025 in einer Pilotanlage im sächsischen Döbeln produziert und soll sich dann, auch das steht schon fest, als Stromquelle in einem Elektrobus beweisen. Wie das am Ende klingen wird, ist allerdings noch unbekannt.
Akkus ohne kritische Metalle und Schadstoffe, noch nicht jetzt, aber im Endspurt zum Prototypen. Blick weg von Autos, Bussen hin zum Trubel im Weltraum. Auch da ist ja eine ganze Menge los, zum Beispiel um die Daten für unsere Autonavis zu liefern. Tausende Satelliten kreisen da und ihre Zahl nimmt gerade so schnell zu wie noch nie in der Raumfahrtsgeschichte. Wie also vermeiden, dass es auch die Zahl der Zusammenstöße, die Zahl der Crashs steigt? Ampel und Co. gehen im All ja schlecht. 3 europäische Start-ups überlegen jetzt, Satelliten autonom zu betreiben. Und Karl Urban hat sich ihre Pläne angeschaut.
Am 15. November 2021 stößt über Russland eine ballistische Rakete auf den ausgedienten sowjetischen Satelliten Kosmos 1408. Was Russlands Politiker in der Folge als Waffentest feierten, war für die Raumfahrt eine Katastrophe. Eine Wolke aus Trümmern drohte, die internationale Raumstation und Satelliten zu treffen. Die rund 2000 Starlink-Satelliten des Konzerns SpaceX waren auf solche Fälle allerdings vorbereitet, denn sie können autonom Ausweichmanöver ausführen.
In the case of the ASAT.
Als diese Antisatellitenwaffe getestet wurde, hat SpaceX seine Fähigkeiten demonstriert und es hat sehr gut geklappt. Aber der Rest der Industrie, wir müssen uns zusammentun, um so etwas auch zu machen. Das System von SpaceX ist geheim. Allerdings dürften dabei Kollisionswarnungen des US-Militärs erst am Boden verarbeitet und dann an Bord der Satelliten bei Bedarf umgesetzt werden. Laut Daniel Perez vom spanischen Unternehmen Yenai Space werden dagegen die meisten Satelliten im Orbit noch manuell gesteuert. Ingenieure im Kontrollraum schätzen das Risiko für einen Zusammenstoß ein und schicken dann bei Bedarf ein Kommando zu ihrem Satelliten, damit dieser ein Ausweichmanöver startet. Gilt es aber, hunderte Satelliten zu steuern oder wenn in kurzer Zeit sehr viel neuer Weltraumschrott entsteht, ist dieses Vorgehen zu langsam. Deswegen möchten nun drei europäische Start-ups zusammen die Fähigkeit entwickeln, autonom auszuweichen. Zunächst mit einem Testsatelliten. Dessen Start ist noch für dieses Jahr geplant.
Wir werden mögliche Zusammenstöße simulieren und die Gelegenheit nutzen, uns zu überlegen, wie der Satellit mit seinem Antriebssystem am besten manövrieren könnte. Dabei können wir Dinge ausprobieren, die wir normalerweise nicht mit den Satelliten unserer Kunden machen würden. Denn die wollen einfach eine Lösung, die funktioniert.
Ein bulgarisches Unternehmen stellt den Satelliten her. Yenai Space liefert für den rund 10 Kilogramm schweren CubeSat ein passendes elektrisches Antriebssystem. Das portugiesische Unternehmen Neuraspace von Chiara Manfletti liefert die Bordsoftware, die über maschinelles Lernen mögliche Ausweichmanöver berechnet und durchführt. Auch die Art des Ausweichmanövers soll analysiert werden. Wie lässt sich der Satellit beschleunigen, ohne den Betrieb anderer Instrumente wie Kameras oder Radarantennen an Bord zu stören? Darauf soll die künstliche Intelligenz trainiert werden.
KI kann hier auf jeden Fall ein Assistent sein, sage ich jetzt mal, der vielleicht Sachen sieht, die man selbst noch nicht im Kopf hatte und auch entsprechend schneller reagieren kann.
Maren Hülsmann von der Universität der Bundeswehr in Neubiberg hat sich auf das sogenannte KI-basierte Fehlermanagement von vielen Raumfahrzeugen spezialisiert. Als außenstehende Expertin findet sie das Gemeinschaftskonzept der drei Startups interessant, doch sie sieht einige Probleme, die es noch zu lösen gilt. Wenn auch andere Hersteller neben SpaceX autonome Satelliten betreiben, steigt im Orbit zum Beispiel das Risiko für Missverständnisse. Denn bisher fehlen Protokolle, über die sich autonome Satelliten verschiedener Anbieter austauschen könnten. Und es fehlen auch anerkannte Verkehrsregeln für die Umlaufbahn. Daniel Perez weist noch auf ein weiteres Problem hin. Die meisten der kleineren Satelliten im Orbit können momentan gar nicht ausweichen. Eine der erfolgreichsten Konstellationen da draußen ist die Planet-Konstellation zur Erdbeobachtung. Ich glaube, sie betreiben die größte Zahl von Satelliten, die nicht zu Starlink gehören und die tragen überhaupt keinen Antrieb. Auch Maren Hülsmann sieht noch große Hürden. Die kühne Vision, dass einmal alle Satelliten autonom und zuverlässig jedem Zusammenstoß entgehen können, sie dürfte wohl noch einige Zeit auf sich warten lassen.
Da sprechen wir von 10, 20 Jahren in der Zukunft. Also da sind wir jetzt noch gar nicht da, einfach weil die Rechenleistung im Orbit noch gar nicht da ist und auch weil die Datenlage noch viel zu gering ist.
Karl Urban über wie Satellitencrashs im Weltraum vermieden werden könnten. Und um den Weltraum geht es jetzt auch in unseren Meldungen aus der Wissenschaft mit Magdalena Schmude, und zwar die Zukunft der europäischen Raumfahrt.
Denn die könnte den Anschluss verlieren und abhängig von anderen Raumfahrtnationen werden. Davor warnt eine unabhängige Expertengruppe in einem Bericht zur bemannten Raumfahrt, der heute an den Ministerrat der Europäischen Raumfahrtbehörde übergeben wurde. Aktuell besitzt die ESA keine eigene Möglichkeit, um Menschen ins All zu befördern. Das könnte langfristig ein wirtschaftlicher und geopolitischer Nachteil sein, schreiben die ExpertInnen. Deshalb seien zeitnah große Investitionen nötig, um einen derartigen Transport wieder ohne außereuropäische Hilfe zu ermöglichen.
Melodien werden bei der mündlichen Überlieferung immer einfacher.
Durch Fehler bei der Weitergabe verändern sich die Tonfolgen im Lauf der Zeit so, dass sie immer ansprechender werden und leichter zu erlernen sind. Dabei werden Tonhöhenintervalle kleiner und die Melodiebögen gleichmäßiger, wie Forschende vom Max-Planck-Institut für empirische Ästhetik gezeigt haben. Sie hatten Probandinnen und Probanden gebeten, kurze Tonfolgen singend untereinander weiterzugeben, ähnlich wie bei dem Spiel Stille Post. Anschließend verglich das Team die Melodien am Ende der Weitergabekette mit dem Ausgangsstück und konnte so Muster bei den Veränderungen erkennen. Ihre Ergebnisse stellen die Forschenden im Fachmagazin Current Biology vor. Da Lieder und Melodien lange Zeit nur mündlich zwischen den Generationen weitergegeben werden konnten, zeigen die Ergebnisse, welchen Einfluss biologische oder kognitive Faktoren auf deren Entwicklung gehabt haben könnten.
Viele Dieselautos in Europa stoßen weiterhin zu viele Schadstoffe aus.
Das geht aus Abgastests von rund 700.000 Dieselfahrzeugen hervor, die der Internationale Umweltforschungsverband ICCT ausgewertet hat. Bei mehr als 3/4 der Fahrzeuge, die eigentlich die EU-Abgasnormen 5 oder 6 erfüllen, konnten beim Betrieb auf der Straße verdächtig hohe Emissionen oberhalb der Grenzwerte nachgewiesen werden. 40% der Fahrzeuge stießen außerdem deutlich zu viele Stickoxide aus. Die Daten könnten darauf hinweisen, dass in den Autos eine Abschalteinrichtung verwendet wird, also eine Software, die das Abgasreinigungssystem verändert oder deaktiviert. Nach einem aktuellen Urteil des Europäischen Gerichtshofs ist das im Normalbetrieb verboten und darf nur genutzt werden, wenn es Technikschäden gibt oder Sicherheitsrisiken drohen.
In Äquatorialguinea haben sich weitere Menschen mit dem Marburg-Virus infiziert.
Schon Ende Februar war dort eine erste Infektion mit dem Virus labormedizinisch bestätigt worden. Jetzt kommen 8 weitere Fälle dazu. 7 der Menschen sind gestorben, das hat die WHO mitgeteilt. Außerdem gibt es insgesamt 20 Verdachtsfälle. Gestern wurden auch aus Tansania 5 Todesfälle gemeldet, bei denen das Marburg-Virus nachgewiesen werden konnte. Die beiden Länder sind rund 3000 Kilometer voneinander entfernt. Ob die Ausbrüche miteinander in Verbindung stehen, ist noch unklar.
Der Komet Oumuamua fliegt vermutlich mit Wasserstoffantrieb.
Zu diesem Schluss kommt ein internationales Team von AstronomInnen im Fachjournal Nature. Das Gas könnte im Inneren des Kometen aus wasserhaltigem Eis entstanden und beim Vorbeiflug an der Sonne freigesetzt worden sein. Der Ausstoß des Wasserstoffs könnte dann für die leichte Beschleunigung von Oumuamua sorgen, schreiben die Forschenden. Der Komet ist das erste Objekt aus einem anderen Sonnensystem, das beim Durchflug durch unseres beobachtet werden konnte. Experimente aus den 1970er Jahren untermauern das Modell. Sie hatten gezeigt, dass hochenergetische kosmische Strahlung Wassereis so verändern kann, dass molekularer Wasserstoff entsteht. Das Flugverhalten von Oumuamua hatte bisher Rätsel aufgegeben, weil es nicht durch die Anziehungskraft der Sonne bestimmt wird. Eine Spur aus Wasserdampf oder Staub wie bei anderen Kometen, die die Beschleunigung erklären könnte, ließ sich aber auch nicht nachweisen.
Sternzeit, 23. März. Pink Floyd und die helle, dunkle Seite des Mondes. Vor 50 Jahren hat die englische Rockband Pink Floyd ihr legendäres Album Dark Side of the Moon veröffentlicht, die dunkle Seite des Mondes. Von der ist heute sehr viel zu sehen, denn der Mond steht als hauchdünne Sichel am Abendhimmel. Der größte Teil der sichtbaren Mondscheibe liegt im Dunkeln. Oft wird die für uns unsichtbare Hälfte des Mondes als die dunkle Seite bezeichnet. Astronomisch ist das nicht korrekt, denn der Mond mag für uns eine Vorder- und eine Rückseite haben, aber er hat keine dunkle Seite. Nur zu Vollmond liegt die Rückseite des Mondes tatsächlich komplett im Dunkeln. Bei Neumond ist die Vorderseite des Mondes dunkel, was bei einer totalen Sonnenfinsternis gut zu sehen ist. Bei Halbmond ist die uns zugewandte Seite des Mondes ebenso zur Hälfte beleuchtet wie die erdabgewandte Seite. Während einer Runde des Mondes um die Erde, innerhalb etwa eines Monats also, wandert die dunkle Seite einmal komplett um die Mondkugel herum. Den Begriff dunkle Seite darf man also nicht zu wörtlich nehmen. Der Schriftsteller Mark Twain sprach einst davon, jeder Mensch habe wie der Mond eine dunkle Seite, die er niemandem zeige. Der Mond musste seine Rückseite inzwischen zahlreichen Raumsonden preisgeben. Zum ersten Mal 1959 der sowjetischen Sonde Luna 3. Was immer auf der Rückseite geschieht, von der Erde aus ist es nicht zu sehen. Egal, ob dort gerade die Sonne scheint oder nicht. In diesem Sinne ist es wirklich die dunkle Seite des Mondes. Grandios vertont von Pink Floyd.
Das war es für heute von Forschung aktuell. Ich bin Katrin Kühn und ich sage danke für Ihre Zeit.